ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Ahoi und hallo zu einer frischen Folge in der Literatur mit einer Stunde heute, die sich ganz ins aktuelle Geschehen wirft. Es wird Wahlen geben in den nächsten Wochen. Es gibt eine politische Gemengelage, die viel Aufmerksamkeit fordert von jedem von uns, die viele verunsichert und vielleicht auch überfordert. Wie gut, dass es Bücher gibt, die uns gute Begleiter sein wollen, Kompass und Gedankenanstoß. Und ich habe 4 dieser Bücher ausgesucht, um mit den Autorinnen und Autoren zu sprechen. Andreas Möller nimmt uns mit aufs Land mit einem Plädoyer dafür, hier genauer hinzuschauen. Michael Kraske und Dirk Labs geben uns eine demokratische Gegenmobilisierung an die Hand. Mein Kollege Bastian Wirzjoch stellt das neue Buch von Olaf Sundermeier vor, das den Titel Blaues Land trägt. Und Marieke Reimann stellt uns ihre Thesen vor, die sie in ihrem Buch Zweite Wende aufgeschrieben hat und die für mehr Sichtbarkeit Ostdeutschlands plädiert. Unter Büchern, heute mit politischen Sachbüchern. Ich bin Katrin Schumacher und ich sage jetzt schon danke fürs Zuhören. Hier ist MDR Kultur unter Büchern. Ob Migration, Energiewende oder die Stärke populistischer Parteien, kaum eine politische Debatte kommt derzeit ohne die Rede vom Gegensatz zwischen Stadt und Land aus. Und mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wird erneut die Frage gestellt, warum sich viele Menschen in ländlichen Regionen von Politik und Öffentlichkeit nicht ausreichend wahrgenommen fühlen. Der Autor Andreas Möller geht diesem Befund in seinem Buch Die Unterschätzten nach und er beschreibt das Land nicht als Randzone der Republik, sondern als Schlüsselraum für Demokratie, für Wirtschaft, für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Andreas Möller ist Schriftsteller, Journalist, Kommunikationsexperte und kluger Beobachter des deutschen Mittelstandes und der Landwirtschaft. Er lebt in Berlin, bezeichnet sich selbst als Städter explizit, hat aber ein großes Herz für das Land und hat nun dieses Plädoyer für Deutschlands Bauern geschrieben. Zitat, die Gesellschaft täte bei Zukunftsdebatten gut daran, nicht auf die Klugheit des Landes zu verzichten, die sie als solche noch immer kolossal unterschätzt. Hallo Andreas Möller.
Hallo Frau Schumacher, ich freue mich, im MDR zu sein.
Der Untertitel Ihres Buches, der lautet, warum sich unsere Zukunft auf dem Land entscheidet. Ich finde, das ist eine große Behauptung. Also wieso entscheidet sich die Zukunft Deutschlands nicht in den Städten, sondern auf dem Land?
Ja, und warum entscheidet sie sich nicht primär bei den neuen KI-Zentren irgendwo in Asien, in den USA, bei der Rente oder dem Sozialhaushalt? Das mag ein bisschen provokativ klingen, aber ich glaube, wenn man sich so ein paar Eckpfeiler dessen auch anschaut, wie ein sehr stark dezentral organisiertes Land wie Deutschland, das ja ganz anders auch von seiner Wirtschaftsstruktur her tickt, als zum Beispiel Frankreich oder England. Wenn man sich das anschaut, gibt es, um nur ein, zwei Beispiele zu nennen, wichtige Themen, die sozusagen zukunftsrelevant sind. Erstes Beispiel: Energiewende. Wir haben sehr, sehr ehrgeizige Ziele, über die auch gerade jetzt in dem Dürresommer wieder gesprochen wird. Wenn man sich tatsächlich aber anguckt, wer das Ganze zu realisieren hat, also diese berühmten 20, 30, 80% Ökostrom, dann kommt man sehr schnell dahin, dass Städte einiges tun können, um Gebäude zu ertüchtigen oder hin und wieder vielleicht auch eine andere Antriebsart zu wählen. Aber die großen Ausbauquoten bei den erneuerbaren Energien, dort wo auch die Übertragungsnetze, Speicher und so weiter stehen werden, das ist der ländliche Raum. Ich komme aus Mecklenburg, wenn Sie durch die Uckermark fahren. Juli C. hat das in früheren Jahren auch mal beschrieben. Also das ist sozusagen ein Thema, das nicht in den Altbausiedlungen der Großstädte umgesetzt wird, in den Townhouse-Vierteln, sondern das ist ein Thema, das sehr, sehr stark mit dem ländlichen Raum zusammenhängt. Und wenn ich ein zweites Beispiel noch ergänzen darf. Deutschland ist eben sehr viel mehr und der ländliche Raum in Deutschland ist sehr viel mehr als die Landwirtschaft, sondern es geht natürlich auch um den Sitz des gesamten Mittelstands, der gerne als Rückgrat der hiesigen Wirtschaft auch beschrieben würde. Ich glaube zu Recht, und wenn Sie nach Bayern, Baden-Württemberg und woanders hingehen, dann sehen Sie sehr schnell, dass der ländliche Raum ein Industrieraum ist und eben nicht nur landwirtschaftlich genutzt wird.
Sie erzählen ja schon am Beginn des Buches von Ihrem persönlichen Zugang zum Landleben, der Sie am Ende auch zu diesem Buch motiviert hat, als Typ aus der Stadt, in Anführungszeichen, wie Sie selbst sagen, der da aber doch so einen engen Bezug hat, einen ganz konkreten. Mögen Sie uns den ein bisschen auffächern und uns Hendrik vorstellen?
Ja, genau. Vielleicht nicht zu lang und zu anekdotisch. Ich bin 1974 in Rostock geboren, aber meine Eltern haben wie viele andere damals sich Ende der 70er Jahre eine Datsche in Mecklenburg auf dem Land zugelegt. Und da sind wir sehr, sehr viel gewesen, auch mal die Schule geschwänzt am Samstag und also mindestens 2, 3 Tage und die gesamten Sommerferien. Und damals war das Land halt auch noch ein Stück weit das Land. Das heißt, selbst wenn man 30 Kilometer vor Rostock war, gab es keinen suburbanen Raum gewissermaßen. Das heißt, das Freizeitangebot, die Infrastruktur, die nächste Tankstelle, all das war unendlich weit weg. Und in den Sommerferien gab es vielleicht das ZDF-Ferienprogramm, aber ansonsten war da tote Hose gewissermaßen. Und ich bin quasi im Schatten der großen LPGen, die es gerade in Mecklenburg gab, Schweinehaltung, große Ackerbaubetriebe, groß geworden. Und ich habe auch gesehen, wie in jedem Jahr als Angler, wie die Seen umkippten aufgrund des hohen Stickstoff-Nitrateintrags und die Fische dann tot an der Oberfläche waren. Das hat mich früh geprägt. Das war so eine Art frühe ökologische Prägung. Und ich habe damals Hendrik kennengelernt, wie noch ein paar andere Jungs aus dem Dorf. Und man ist zuerst der Typ aus der Stadt. Und man begegnet sich so ein bisschen merkwürdig. Aber daraus ist eine Freundschaft entstanden und die ist auch geblieben durch das Angeln, durch das Biertrinken, was der Teufel was. Musik hören im Schilf.
Ich finde, es war jetzt doch wichtig, so ein bisschen emotional mitgenommen zu werden aufs Land, von dem wir jetzt ein bisschen mehr erzählen wollen. Sie erzählen davon, wie Stadt und Land kulturell und politisch auseinandergerückt sind heute. Wo verläuft denn diese Trennlinie konkret? Können Sie das sagen?
Ja, es ist ja kein Buch gegen die Stadt. Ich bin ja selber Städter, wie gesagt. Und es gibt, genau wie es undifferenzierte Menschen auf dem Land gibt, die jeden Städter möglicherweise, der die 4 Hauptgetreidearten nicht unterscheiden kann, für einen Spinner halten, gibt es aber viele Leute in der Stadt, die sich, glaube ich, zu wenig klar machen, was entsprechende, auch politische, mediale Diskurse tatsächlich vor Ort bewirken. Man braucht da nicht das ganz große Buch aufschlagen, sondern ich brauche nur bei dem Dorf unserer Kindheit, meiner Kindheit zu bleiben. Da, wo es früher eine Buslinie gab, gibt es heute eine Mitfahrbank. Und der Alterstreff ist ersetzt worden, nicht offiziell, sondern inoffiziell, durch ein Backcafé bei Edeka in der nächsten Kleinstadt. Ich habe das ganze Thema Energiewende und Strukturwandel angesprochen. Die Trennlinie, glaube ich, verläuft immer dort, wo wir den anderen nicht prinzipiell dieselbe Redlichkeit, warum die Dinge so laufen und warum sie gewisse Dinge so tun, warum die Landwirte so operieren, wie sie eben operieren, unterstellen, wie man das für sich selber gern unterstellt haben will und indem wir eigentlich nur fordern und sagen, macht mal, seid mal regional, seid mal bio, zu viel kosten darf es am Ende auch nicht, ne? Sondern sich immer spezifisch, und ich weiß, das ist eine komplexe Aufgabe, aber sich spezifisch einfach mal mit einer guten Unterstellung damit auseinanderzusetzen, wie ist das Leben dort? Welche Spannungsfelder gibt es zwischen Weltmarkt, einer zunehmenden Regulierung aus Berlin und Brüssel und eben den Verbraucherinteressen, in Klammern, die eben zumindest unter dem Strich nicht wirklich mehr auch für Lebensmittel bezahlen wollen. Ich denke, damit beginnt es, mit der Wahrnehmung von anderen Lebensrealitäten.
Und wir hören jetzt schon so ein bisschen, Sie benutzen die Landwirtschaft als eine Art Brennglas. Also eigentlich schreiben Sie gar kein Agrarbuch, sondern ein Buch über den Zustand der Bundesrepublik.
Ja, das ist, es freut mich, wenn Sie das jetzt so lesen. Aber es geht tatsächlich darum, dass wir, glaube ich, sehr vollmundig einfach Ziele in den Raum stellen, öffentlich artikulieren. Und wie gesagt, die Hitzedebatte in diesem Sommer ist ja ein Beispiel dafür. Aber tatsächlich sich anzugucken, nicht nur wie die Lebensrealitäten sind, ne, wenn Sie ganz banal gesagt, wenn Sie in Halle oder Leipzig sind oder in Berlin und den ÖPNV intakt vor der Tür haben, dann kann man eine Debatte natürlich über den Verzicht auf das Automobil oder das Verbrennerverbot ganz anders führen, als wenn Sie in der Altmark sind, in der Uckermark, auf Rügen und wenn Sie zum nächsten Facharzttermin vielleicht 30, 40 Kilometer fahren müssen oder zur Dialyse oder Altenbetreuung, Essen auf Rädern. Das sind so ganz kleine banale Beispiele. Oder wenn ich hier den städtischen Raum auch in Berlin betrachte, es gibt immer mehr Straßen, die verkehrsberuhigt sind, wo sie nicht mehr durchkommen, wo auch Handwerker nicht mehr durchkommen, wo man sich wünscht, dass es einfach komplett verkehrs- und lärmberuhigte Quartiere gibt. Wenn Sie sich umgekehrt das angucken, was zum Beispiel in Mecklenburg in den letzten 20 Jahren gelaufen ist, als es eine Ökostromförderung für Biogasanlagen braucht, die Biomasse fährt sich nicht selbst von selbst vom Acker runter. Das heißt, was dort an Traktoren und Lkw-Verkehr war, das ist eine immense Zunahme sozusagen auch des Lärms für ein gemeinsames gesellschaftliches Ziel. Und ich glaube, nur darum geht es ein Stück weit, sich klarzumachen, bei allen ambitionierten Zielen, die wir haben, sei das klimapolitisch oder auch sonst wie, wer setzt das Ganze am Ende um und wie sind die Lasten ein Stück weit auch verteilt? Und ich denke, da haben wir einen blinden Fleck in der Debatte.
Das Land ist kompliziert, würde ich mal zusammenfassen.
Leben ist nie einfach, würde ich sagen.
Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an das Buch, das vor 3 Jahren den Deutschen Sachbuchpreis bekommen hat, nämlich Ewald Frieh, ein Hof und 11 Geschwister. Auch da wurde aufs Land geschaut, um deutsche Geschichte zu erzählen. Das Buch wurde viel gelesen. Es gibt anscheinend ein Interesse am Land und auch Sie haben schon sehr viele Interviews zu Ihrem Buch gegeben.
Ja, ich glaube, das große Interesse bei Ewald Frieh war auch ein Stück weit neben seiner tollen Art zu erzählen, dass diese Jahrhundertgeschichte, die er dort mit seiner eigenen Biografie verknüpft, eben ein Hof mit 11 Geschwistern dort Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, in diesen großen Veredlerregionen, wie man das nennt, wo die viehhaltenden Betriebe sind. Daran kann man natürlich eine Sozialgeschichte der gesamten Bundesrepublik Westdeutschland sehr, sehr schön erklären. Mein Buch kommt, glaube ich, aus einer etwas anderen Ecke, nämlich der Frage, wie wir Identität in einer unwirtlich erscheinenden Welt, um das mal ein bisschen gestelzt auszudrücken, heute erfahren und warum es zum Beispiel nicht nur Ost-West-Debatten heute 35, 36 Jahre nach der Wende wiederum gibt, sondern warum sozusagen das Land sich ein Stück weit rhetorisch auch gegen die Stadt munitioniert oder umgekehrt. Viel Unverständnis, das werden wir zu den Landtagswahlen auch sehen, in der Stadt artikuliert wird, warum die auf dem Land in Anführungsstrichen so wählen, auch wie sie wählen. Also das ist gewissermaßen eine neue Form auch von Heimatsuche und Bestimmung in der modernen Welt. Das ist so ein bisschen der aktuelle Anlass auch zu meinem Buch.
Und Sie sehen ja auch Zusammenhänge zwischen Strukturwandel, Vertrauensverlust und dem Erfolg populistischer Parteien.
Ja, wobei man vorsichtig sein muss und, glaube ich, sehr differenziert auf die Dinge schauen müssen. Wenn Sie davon ausgehen, dass unter 2% der Deutschen heute noch in der Landwirtschaft beschäftigt sind, die können nicht für 42% in den Prognosen AfD, das geht mathematisch nicht, zuständig sein oder dafür verantwortlich sein. Aber es gibt definitiv, und das zeigen alle Wahlanalysen, eine Verschiebung gewissermaßen auch bei der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg im März. Der ländliche Raum wählt eher bodenständig konservativ, die CDU zum Beispiel. Die städtischen Quartiere wählen häufig andere Parteien, insbesondere auch die Grünen, früher die FDP und so weiter. In Berlin Volt. Da gibt es sozusagen eine Selbstverortung, wenn man sich in Anführungsstrichen eher progressiv empfindet, beziehungsweise eher bodenständig. Das ist aber auch nichts Wahnsinniges Neues. Also früher haben die Landwirte zu 70-80% die CDU gewählt. Heute hat sich das ein bisschen verändert. Die Milieus verschieben sich da insgesamt ein Stück weit. Generell, glaube ich, fährt man aber gut mit der Faustformel. Je ländlicher es wird, umso weniger hat man in Anführungsstrichen Parteien wie die Grünen oder auch die FDP oder Volt, sondern wählt eher auch in Bayern zum Beispiel dann CDU, CSU, die Freien Wähler und so weiter.
Ich möchte noch mal gern auf die Kommunikation und auch so auf die Wahrnehmung, Außenwahrnehmung kommen. Ich bin selbst auf dem Land groß geworden, bin so schnell es ging in die Stadt gezogen, ehrlich gesagt. Und zugegeben, durch das Buch habe ich doch wieder spannende Seiten entdeckt. Ja? Und sei es, ich weiß nicht, wie sich der Landwirt heutzutage mit dem Stickstoffgehalt seines Bodens beschäftigt, bevor er ans Düngen geht. Ja? Wie auch immer. Also Sie beschreiben die Perspektive von Landwirten sehr empathisch. Und ich fühle mich mitgenommen, ich fühle mich interessiert. Können Sie mir aber erklären, weshalb mir das erst bei Ihrem Buch so geht? Also wo machen zum Beispiel Bauern und ihre Verbände vielleicht selber Fehler in der Kommunikation mit der Gesellschaft, wenn ich mich jetzt mal als repräsentativ betrachte?
Vielleicht machen wir alle einen Fehler, indem wir glauben, dass Kommunikation, sagen wir mal, etwas ist, was der Bauernverband allein macht. Also man muss fairerweise unterstellen, auch der Bauernverband hat genau wie jeder andere Industrieverband die Interessen seiner Mitglieder zu wahren. Ich sage das jetzt mal so automatisiert, das auch klingen mag. Und da geht es natürlich sehr stark, jetzt zum Beispiel um Ernteausfälle infolge der Dürre. Es geht um Einspeisevergütungen für Erneuerbare. Da geht es sehr, sehr oft den Milchpreis um Zahlen. Ne, das ist das sozusagen, was die Landesverbände dann erwarten. Das sind klassische Interessen, die etwas mit Einkommen zu tun haben. Aber ich sag mal, die Wahrnehmung insgesamt von Produktion, von ländlichem Raum, von sinnlicher Erfahrung dessen, das ist nichts, was sozusagen exklusiv Verbände machen sollten, sondern das ist auch ein Stück weit eine Hohlschuld von uns. Wenn wir ehrlich sind als Verbraucher, ist uns die Situation manchmal auch gar nicht unrecht, dass wir uns in einem guten Gewissen wiegen, wenn wir dies oder jenes tun. Aber so genau wollen wir es manchmal vielleicht auch gar nicht wissen. Das geht auch vielleicht in einer sehr komplexen Welt nicht immer, dass wir alle technischen Prozesse verstehen. Aber meine große Hoffnung ist, und wenn das Buch ein Stück weit dazu beiträgt, ist es eine wunderbare Sache, ist zu verstehen, dass die Metaebene hinter einem landwirtschaftlichen Prozess genau wie hinter einem industriellen Prozess, also der Kohlegewinnung nicht anders als der Stahlverhüttung oder irgendwas, was im Bereich der erneuerbaren Energien stattfindet, ist, dass Produktion etwas essentiell Wichtiges ist in einer sich zunehmend abstrakt und digitalisiert gestaltenden Welt. Ich glaube, dass Produktion wahnsinnig viel dazu beiträgt und die Geschichten, die darüber entstehen, Dinge zu akzeptieren. Letztes konkretes Beispiel. Wenn Sie noch nie den Mehltau oder den Gelbrost oder einen Maiszünsler oder eine andere Erkrankung im Getreide gesehen haben, dann werden Sie nicht verstehen, wenn Sie mit dem Fahrrad an einem Feldrand sind und Sie sehen, dass dort ein Landwirt mit einer Spritze, also einer Vorrichtung, um Pflanzenschutz auszubringen, sehr, sehr punktgenau, warum der das tut. Also ich glaube, die sinnliche Wahrnehmung der Welt ist ein Stück weit die Basis, um Dinge auch zu akzeptieren, weil man sie besser auch sinnlich verarbeitet hat vorher.
Und ein Teil davon ist die Literatur.
Und ein Teil davon ist auch die Literatur.
Andreas Möller, Die Unterschätzten, warum sich unsere Zukunft auf dem Land entscheidet, erschienen im Verlag Rowohlt Berlin. Ich danke Ihnen sehr für das Buch und danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Les assassins, mais les plis de ton corps sont plus dangereux encore. Tu me prends par la main, tu promènes mes phalanges, et nous dérangeons les anges endormis sur ce chemin. Tu t'assois sur mon chapeau, tu n'écrases pas tes mégots, tu siffles mon cognac et ton rire est démoniaque. Tu viens frapper un grand coup dans ma vie de hibou, mais pour tes beaux yeux bijoux, mon cœur fait le Jacques. Un bijou est dans la vis de l'escalier de service, elle vient frapper à la porte de ma vie de cloporte. Et même si elle me propose ce que durent les roses, ben je troque mon bouquin pour le lit à baldaquin. Tu viens chez moi, tu m'enfumes, tu me traites de vieux légumes, tu siffles mon cognac et ton rire est démoniaque. Tu viens frapper un grand coup dans ma vie de hibou, mais pour tes beaux yeux bijoux, mon cœur fait le Jacques. service, de l'escalier de service, elle vient frapper toc 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 dans ma vie de cloporte. Dans mon petit lit cage, tu m'apportes des oranges avec cette allure étrange qui fait parler les voisins. Tu mets ton doigt sur l'œil ton, tu me traites de vieux crouton, tu siffles mon cognac et ton rire est démoniaque. Tu viens frapper un grand coup dans ma vie de hibou, mais pour tes beaux yeux bijoux, mon cœur fait de Jacques. Et sous les couvertures, j'alterne les lectures, un poème d'Edgar Poe avec celui de ta peau. Cette fois je fais ma prière et je fume la dernière au genou de mon bourreau, en pleurant comme un veau. Tu t'assois sur mon chapeau, tu n'écrases pas tes mégots, tu mets le feu à la chambre, tout est réduit en cendres. De ma vie de hibou, il ne reste rien du tout, et pour tes beaux yeux bijoux, mon cœur fait le Jacques.
Hier ist MDR Kultur unter Büchern. Jetzt sprechen wir über ein Buch wie einen Alarm, schon optisch. Das Buchcover ist so in Neon-Orange gehalten, darauf ein fast seiteneinnehmender Spruch, die Versalien: Widersetzt euch. Ja, wer sollte dieses Buch übersehen? Dieses Buch ist ein Appell, ein direkter, lösungsorientierter Nachfolger des Autorenduos Michael Kraske und Dirk Labs. Und beide knüpfen an ihr Buch Angriff auf Deutschland über das Erstarken der extremen Rechten in Deutschland an und geben jetzt ganz konkrete Handlungsanweisungen für jeden Einzelnen, für Schule, für Medien, für Kultur, für Politik. Kraske und Labs sind beide investigative Journalisten, Kenner der rechtsextremen Szene. Michael Kraske lebt und arbeitet in Leipzig und ist mir nun zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Herr Kraske, Sie schreiben seit Jahren gegen die zunehmende Radikalisierung in Deutschland an. Sie beobachten, sie analysieren, argumentieren, sie registrieren nicht zuletzt. Mit Fakten ist der erstarkenden Rechten nicht unbedingt beizukommen. Und trotzdem jetzt dieses konstruktive, fast optimistische Buch mit dem Aufruf Widersetzt euch. Der Titel des Buches, der erinnert zwangsläufig an Stefan Essels Bestseller Empört euch. Stand Essel hier ein bisschen Pate?
Dass wir da so einen berühmten Bruder im Geiste haben, das haben wir uns eigentlich erst so nach der erfolgreichen Titelsuche dann bewusst gemacht. Wir wollten einen Titel, der wirklich alle anspricht, der wirklich sagt, tut was, geht raus, leistet Widerstand für die Demokratie. Und als wir dann Widersetzt euch nach einem langen kreativen Ritt hatten, da wussten wir dann auch wirklich, der ist es.
Im Herbst stehen ja die Landtagswahlen an, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin. Ist Ihr Buch auch so eine Art Intervention in genau diese politische Situation, die jetzt gerade kocht?
Auf jeden Fall. Wir wollen das Buch zur Zeit sein. Man muss sich doch mal klar machen. Ja? Also wir stehen davor, dass erstmals seit 1945 wieder eine rechtsextreme Partei in Deutschland regieren kann. Und was wir jetzt in den Medien auf vielen Kanälen hören, wir nennen die falschen Propheten, die losziehen und sagen, die AfD ist doch eine normale Partei, sogar lasst sie doch mal regieren. Und da setzen wir wirklich den Widerpunkt und sagen, nein, raushalten geht nicht mehr. Wir müssen jetzt wirklich was tun, damit unsere Demokratie stabil bleibt. Wir müssen handeln und die gute Nachricht ist tatsächlich, jede und jeder kann was tun und sofort loslegen.
Raushalten geht nicht mehr, sagen Sie. Was kann man denn tun, also um ins Handeln zu kommen? Sie stellen Werkzeuge, Sie stellen Strategien vor. Geben Sie uns einen kleinen Einblick?
Ja, die AfD, der ist es ja gelungen, mit diesem fast Zauberwort für Sie, mit dem politischen Kampfbegriff, politische Neutralität dafür zu sorgen, dass sich ganz viele raushalten, weil die unsicher sind, dürfen wir das überhaupt? Und wir ermutigen und sagen, ja, natürlich, Zivilgesellschaft, das ist unsere Lebensader. Und wo kann man anfangen? Man kann da anfangen, wo man lebt, wo man arbeitet, wo man Sport treibt. Also sogar in der eigenen Familie, indem man dem eigenen Vater, der eigenen Tante sagt, man wählt ganz einfach keine Rechtsextremisten. Stopp. Und es geht aber weiter, dass man einfach in den Unternehmen, in den Schulen, also da, wo man wirklich täglich ist, in den großen Organisationen, was tut, dass man die Botschaft setzt, wofür stehen wir denn eigentlich? Nämlich für ein Land, in dem wirklich jeder frei, sicher und auch in Würde leben kann. Und diese Würde wird von der AfD massiv angegriffen. Und deswegen muss man jetzt handeln und muss man was tun.
Sie sagen gerade schon Gespräche im Familienkreis, also Abendbrottisch. Das ist ja genau der Ort, wo sich viele ziemlich ohnmächtig fühlen. Da zum Beispiel Argumente überhaupt nicht mehr verfangen. Also viele haben den Eindruck, dass Menschen sich nicht mehr durch Fakten überzeugen lassen, sondern so das Kreuz wird auf dem Wahlzettel aus Protest gesetzt, aus Trotz, aus vermeintlich geringer Wertschätzung. Wie kommt man denn gegen dieses Gefühl an der Kaffeetafel zum Beispiel an?
Ja, also Familie ist ja auch ein heikler Ort, aber Familie ist eben auch einer, wo ja noch ganz viel Verbindung ist. Und ich weiß aus vielen Gesprächen, gerade aus Sachsen, dass da in den letzten Jahren auch viel zerbrochen ist, dass einige Politik auch schon meiden. Aber in ganz, ganz vielen Familien gibt es ja diese starken Verbindungen noch. Und was man da machen kann, ist, man kann natürlich niemanden sofort überzeugen. Keiner wird so sagen, hey, ja klar, ich habe eine rechtsextreme Partei gewählt oder unterstütze da ein rassistisches, völkisches Weltbild. Aber was man machen kann, ist ja zum Beispiel auch Fragen zu stellen. Ja? Also was hast du denn davon, ganz konkret, wenn die AfD regiert? Oder auch, stimmt denn diese Niedergangserzählung, dass wirklich alle Demokraten hier alles an die Wand fahren? Das ist ja gar nicht die Erfahrung, die Menschen machen, die jeden Morgen zur Arbeit gehen, in den Betrieb, die in den Kliniken ihren Job machen. Und da kann man anfangen, da kann man ansetzen, einfach auch dieses Bild zu erschüttern. Und ja, man wird niemanden sofort umstimmen, aber von Vertrauten nimmt man sich vielleicht diese Widerworte und auch diese roten Linien, die gesetzt werden, dann doch zu Herzen.
Sie fordern ja auch mehr politische Bildung an Schulen. Das ist ja etwas, was viele Leute sagen. Also da muss einfach mehr passieren. Was sind Ihre Argumente dafür?
Ja, bei unseren Lesungen erleben wir das, dass Lehrerinnen und Lehrer zu uns kommen und sagen, beispielsweise meine Schülerinnen, die werden mit AfD-Inhalten und rechtsextremer Propaganda auf TikTok geflutet. Wie gehen wir damit um? Ja, der Rechtsextremismus, der an den Schulen hochkocht. Und auch da wieder die Frage, was können wir tun? Wie können wir dagegenhalten? Und ganz konkret laden uns dann auch viele Schulen, die sich trauen, die mutig sind, ein, um Aufklärung zu machen. Und das sind dann oft ganz beeindruckende Veranstaltungen. Ja, also während ja überall gehört oder medial verbreitet wird, AfD-Verbot, das geht überhaupt nicht, ja, und die müssten einen Umsturz planen. Da gehen wir wirklich in die Schulen. Ich erinnere mich, in Hessen habe ich das gemacht, in Friedberg am Gymnasium, und da wollte die Schülerschaft, die wollten wissen, was ist überhaupt ein Parteienverbot, was spricht dafür, die AfD das Verbotsverfahren einzuleiten, was spricht dagegen? Und das war eine zweistündige Veranstaltung, eine sehr kontroverse Diskussion. Vier Moderatorinnen aus dem Schülerinnenkreis, ja, und die haben nachher als Rückmeldung gegeben, jetzt haben wir einfach die Fakten. Wir wissen, was das Bundesverfassungsgericht beispielsweise sagt. Das heißt, das kann man machen, Aufklärung in die Schulen zu bringen, Profis einzuladen, Experten einzuladen, Workshops. Und dann geht es aber auch tatsächlich darum, dass sozusagen eine Haltung entwickelt wird, was viele gar nicht wissen beispielsweise, dass Schulen sich eben nicht neutral raushalten dürfen, sondern Demokratieerziehung, das hat sogar Verfassungsrang, auch beispielsweise in der Landesverfassung von Sachsen. Also sich für die Demokratie einsetzen und sich auch nicht kirre machen lassen, wenn die AfD da aufschreit, das ist jetzt geboten, und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen.
Auch Kulturakteure nehmen Sie in die Pflicht. Ne? Wie kann da die Kultur agieren?
Ja, Künstler auf die Barrikaden haben wir da ein Kapitel genannt. Kunst und Kultur ist ja irgendwie ein ganz wertvoller Bereich, den viele auch ganz doll unterschätzen. Ja? Weil dieses vorpolitische Feld, da werden Stimmungen gemacht, da wird auch eine Meinungsführerschaft gewonnen. Und da kann man aber auch mit ganz, ganz starken Botschaften, die Menschen wirklich erreichen, die sie tief bewegen, dagegenhalten. Ja? In Sachsen macht das Kraftklub beispielsweise. Herbert Grönemeyer macht das seit Jahren. Und ich glaube, Es geht jetzt darum, die vielen, vielen, die da schon was tun, weil man muss ja nicht bei Null anfangen. Keiner muss das Rad wirklich da neu erfinden, sondern die vielen zu vernetzen, auch die Wucht zu erhöhen, indem man Konzerte, Festivals auf die Beine stellt und auch eine positive Vision wieder von diesem Land erzählt. Auch die positiven Geschichten von Zusammenhalt, dass es eben nicht darauf ankommt, ja, welche Hautfarbe, welche Religion jemand hat, sondern welche Ziele man zusammen verfolgt im Team. Und da kann Kunst und Kultur einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag leisten, was wir nicht vergessen dürfen. Die AfD will auch da massiv die freie Kunst quasi den Stecker ziehen. Gefördert werden soll nur noch, was sozusagen einer nationalen Deutschtümelei dient. Das heißt, Kunst und Kultur muss auch da ganz klar machen, das ist mit uns nicht zu machen.
Wir können vielleicht sogar festhalten, der Kampf gegen rechts ist kein 100-Meter-Lauf, sondern wirklich ein Marathon. Wie behalten Sie eigentlich die Hoffnung, dass uns nicht mittendrin die Puste ausgeht?
Ich treffe auf meinen Lesungen in den Vorträgen wirklich ganz engagierte Leute. Die Säle sind voll und das sind alles welche, die ja schon was tun, die unterwegs sind. Aber es ist in den letzten Jahren so gewesen, man hat diese Engagierten in den lokalen Initiativen, in den Bündnissen, die es übrigens überall gibt, ja, auch in Ostsachsen, auch in den AfD-Hochburgen, die haben wir doch ziemlich alleine gelassen. Ja. Und da sind die Leute erschöpft und schlicht müde. Und was jetzt passieren muss, ist, dass sozusagen diese Mehrheit, die schlafende Mehrheit mitmacht, dass Solidarität geübt wird. Und je mehr Leute mitmachen, umso einfacher wird es auch. Und jede und jeder hat aber natürlich auch das Recht, sozusagen weiter das gute Leben zu leben. Das ist auch ganz wichtig. Sich die Auszeiten zu nehmen, sich um Liebe zu kümmern, um Freundschaften und dann wieder Kraft zu tanken, auch mit Kunst und Kultur, um dann wirklich dafür zu sorgen, dass das ein menschliches Deutschland bleibt.
Widersetzt euch bedeutet, man soll sich bewegen. Wer sollte sich denn Ihrer Meinung nach heute dringender bewegen? Also Bürgerinnen und Bürger oder auch die demokratischen Parteien selbst?
Ja, die demokratischen Parteien beispielsweise, die sollten nicht länger die Fakten beiseite schieben und die sollten endlich dieses AfD-Verbotsverfahren anstrengen, weil die Beweislage da ganz einfach erdrückend sind. Ja, es sind 28.000 Rechtsextremisten offiziell in der AfD. Aber wir haben uns für das Buch vor allen Dingen angeguckt, wo sind denn auch die Reserven, damit jeder was machen kann. Und da haben wir die schlafenden Riesen entdeckt, wie wir es genannt haben. Also die BMWs, DGBs, DFBs, ja, also riesige Organisationen, die große Strukturen haben, große Geldressourcen auch, ja, und die stehen in der Pflicht. Ein schlafender Riese, was ich beobachte, die aufgewacht sind, das sind die großen christlichen Kirchen, die ganz klar gesagt haben, ein völkisches Deutschland, ja, das Menschen die Würde nimmt und ethnisch und kulturell homogen sein soll, das ist auch mit dem christlichen Menschenbild nicht vereinbar. Die haben sich auf den Weg gemacht. In Sachsen-Anhalt gibt es ganz, ganz viele Gemeinden und Gemeindepfarrer, die jetzt wirklich für die Demokratie einstehen. Das sind wunderbare Beispiele. Und dass das nicht immer ein Riesenbudget braucht, das zeigen wir so an so kleinen Beispielen. Das Uniklinikum oder das Klinikum Darmstadt. Die haben vor einer Zeit mal einen kleinen Videoclip aufgenommen. Ich glaube, der ist nicht mal eine Minute lang. Und da steht die ganze oder ein Teil der Belegschaft steht auf der Treppe. Und die sind erkennbar sehr unterschiedlich. Da sind Ärzte, Schwestern, Pflegerinnen und die haben wahrscheinlich auch eine unterschiedliche Herkunft. Und nach gehen dann immer mehr Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, von dieser Treppe runter. Und es bleibt ein ganz, ganz kleiner Rest. Und die Botschaft ist klar. Wir alle halten den Laden am Laufen, ja. Und wenn man beispielsweise die Menschen wie unter diesem Schlagwort Remigration aus Kliniken, aus Betrieben, aus Familien reißt, dann gehen überall die Lichter aus.
Also organisieren, mobilisieren und auch mit Optimismus auf die ganze Sache schauen. Michael Kraske und Dirk Labs, Widersetzt euch, wie wir gemeinsam den neuen Faschismus besiegen, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Vielen Dank, Michael Kraske, für dieses Gespräch und natürlich danke für dieses Buch.
Sehr gerne.
Shout, shout, lay aloud. These are the things I can do. Talking to you, come on. Shout, shout, let it loud. These are the things I can do without. Come on,
Und hier ist Unterbüchern mit einer Folge zu neuen politischen Sachbüchern. Über die AfD ist seit ihrer Gründung im Jahr 2013 sehr viel erschienen. Es sind sehr viele Sachbücher über diese Partei geschrieben worden. Und nun ist ein weiteres im Verlag Herder erschienen. Es heißt Blaues Land – Überleben mit der AfD. Geschrieben hat es der rbb-Reporter Olaf Sundermeier. Und diesen neuen Titel, den bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Bastian Wirzjoch. Hallo.
Ja, hallo.
Bastian, bevor ich dich frage, ob wir wirklich ein weiteres Sachbuch zur AfD brauchen, zunächst zum Autor Olaf Sundermeier, der ja ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen stammt, aber schon seit 20 Jahren in Ostdeutschland über Rechtsextremismus berichtet. Was müssen wir über diesen Autor wissen?
Also zum ersten Mal über ein Buch des Investigativjournalisten Olaf Sundermeier haben wir hier bei MDR Kultur im Jahr 2009 gesprochen, also vor 17 Jahren. In der NPD, Reise in eine nationalbefreite Zone, hatte dieses Sachbuch geheißen. Und dieser alte Titel, der sagt sehr, sehr viel über die journalistische Herangehensweise von Sundermeier. Er geht so nah ran wie möglich, geht auf Parteiveranstaltungen, Parteifeste, Demos und Bürgersprechstunden und vor allem spricht er mit allen extrem rechten Akteuren, die auch mit ihm sprechen. Und das hat er nun wieder getan im Blaues Land. Die Farbe Blau steht bei ihm ja für Regionen, in denen die AfD die stärkste politische Kraft ist. Und in solchen Regionen recherchiert er dauerhaft und tiefgehend, sehr tiefgehend. Und weil er selbst Reporter beim RBB, beim Rundfunk Berlin-Brandenburg ist sein Berichtsschwerpunktgebiet auch in diesem Buch Brandenburg. Auch mit vielen Politikern dieses AfD-Landesverbands spricht er sehr häufig. Das ist sozusagen der methodische Hintergrund des Sachbuchs Blaues Land, so nah ran wie möglich.
Mutiger Mann, will ich da sagen. Ja, welchen ja. Leitfragen folgt Olaf Sundermeier? Worum geht es ihm im Kern?
Er fragt, so wie zahlreiche andere Autoren auch, wie es der AfD gelingen konnte, derart stark zu werden, im Osten Volkspartei zu werden und wie es der Partei gelingen konnte, in die Nähe realer Macht zu kommen, so wie im Augenblick. In der derzeitigen Debatte um die AfD wird ja häufig auf deren Wählerinnen und Wähler geschaut, auf deren Motive, Groll, Frust, Protest, Fremdenfeindlichkeit oder Angst vor Migration, Abstiegsängste. Sundermeier bringt über diese Motive auch Gedanken und Analysen. Im Kern geht es bei ihm aber um den Apparat AfD, den er so genau wie kaum ein anderer Autor durchleuchtet und auch durchaus durchschaut hat aus dieser nächsten Nähe.
Was wir uns alle wahrscheinlich fragen ist, ob es sowas wie eine Erfolgsformel gibt der AfD. Wie lautet die Sundermeier zufolge?
Ja, Planung, Disziplin, freiwilliges Engagement, Hartnäckigkeit. Das sind einige dieser Zutaten für diese Formel. Aus dem gärigen Haufen AfD, wie Parteigründer Gauland noch gemeint hatte, sei inzwischen ein hochtouriger Bewegungsapparat und eine Kaderpartei geworden, sagt Sundermeier, Kaderpartei, weil derzeit mehrere Schulungsakademien entstehen für den Nachwuchs. In Thüringen ist das schon passiert. Darüber hinaus schreibt Sundermeier, die AfD sei da erfolgreich, wo sie geeint und gleichzeitig radikal auftritt und wo sie eine starke lokale und regionale Verankerung hat, für die sie selbst gesorgt hat. Zudem gäbe es keine andere Partei, die sich derart auf so ein hohes Maß an Aktivismus und ehrenamtliches Engagement der eigenen Anhängerschaft verlassen kann. Und ein sehr, sehr wichtiger Punkt, es gäbe keine andere Partei, die Jugendlichen, speziell jungen Männern, ein derart hohes Maß an Wertschätzung entgegenbringe. Wertschätzung ist die Währung der AfD, schreibt Sundermeier. Das also einige dieser Zutaten, die offenbar auch Schaden abhalten von der Partei. Skandale wie Vetternwirtschaft, wir erinnern uns, die scheinen sich nicht auszuwirken auf den Wählerzuspruch. Auch die Uneinigkeit innerhalb der AfD zu großen Themen, Russland, USA, China, Wehrpflicht, Wirtschaft, Sozialstaat. Diese Uneinigkeit scheint kein Nachteil zu sein für diese Partei.
Ich komme nochmal zu der Ausgangsfrage, die ich mir gestellt habe. Braucht man denn bei so vielen Titeln zur AfD in den Buchläden noch dieses weitere Buch?
Also Bücher mit Titeln wie Die Methode AfD. Die gibt es tatsächlich schon seit vielen Jahren. Viele dieser Analysen sind auch nicht falsch. Sie sind allerdings häufig aus einer gewissen großstädtischen Distanz herausgeschrieben. Sundermeyer aber lebt im ländlichen Brandenburg, mitten im blauen Land, jeden Tag. Und das merkt man diesem Text auch erfreulich deutlich an. Zweitens dient dem Buch Sundermeyers dauerhafte Nähe zu wichtigen AfD-Akteuren. Und da ist dann noch seine Langfristperspektive. Seit 20 Jahren berichtet er über Rechtsextremismus und kann eben zeigen, dass die AfD nicht aus dem Nichts gekommen war, dass es da Vordenker, Vorarbeiter gab, die diesen Aufstieg begünstigt haben. Da spielen Proteste eine zentrale Rolle. Sundermeyer erinnert nochmal dran, die NPD war 2004 in den Sächsischen Landtag eingezogen und hatte sich zuvor an die damaligen Sozialproteste gegen die Hartz-IV-Reformen mit dran gehängt. Und die AfD hat es verstanden, Nutzen zu ziehen, auch verstanden, Nutzen zu ziehen von Protesten. Pegida, die Proteste gegen Flüchtlinge 15, 16 und vor allem gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen. Also auch wegen dieser zeitlich weiten Perspektive des Autors ist sein neues Buch aus meiner Sicht durchaus eine Empfehlung.
Also er blickt in die Vergangenheit, du sagst eine zeitlich weite Perspektive. Wie blickt Olaf Sundermeyer denn in die Zukunft? Also gibt er auch einen Ausblick? Was empfiehlt er vielleicht?
Also er zeigt, dass die ostdeutschen Fraktionsvorsitzenden in den Landtagen mächtiger sind, mehr Gewicht haben, stärker sind als der Bundesvorstand und als das Führungsduo Weidel-Krupalla, wodurch sich laut Sundermeyer bundesweit die harte Programmatik der Ost-AfD in ganz Deutschland durchsetzen könnte. Das ist seine Perspektive. Da schaut er nach Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wo die Partei bisher am erfolgreichsten ist. Da gäbe es einen Ost-West-Wissens- und Erfahrungstransfer, schreibt Sundermeyer. Der Westen, der lernt vom Osten. Und mit Blick auf diese potenziell weitere Ausbreitung empfiehlt Sundermeyer den konkurrierenden Parteien und auch Massenmedien Abstand zu nehmen von moralischen Vorwürfen gegenüber der AfD-Anhängerschaft. Das bringe nichts, weil da auch noch so sachliche Kritik an der AfD oftmals gleich so als persönliche Abwertung wahrgenommen wird. Er sagt, strikte Ablehnung, Ausgrenzung und Dämonisierung der AfD, das hält er für praktisch fehlgeschlagen. Er schreibt, Ausgrenzung überzeuge die Unentschiedenen.
Sehr interessant. Mein Kollege Bastian wird sich auch über Blaues Land, über Leben mit der AfD von dem RBB-Investigativreporter Olaf Sundermeyer. Erschienen ist dieses lesenswerte Sachbuch im Verlag Herder. Ich danke dir sehr, Bastian.
Gerne.
Doesn't fit within today. Every-
Unterbüchern, heute mit einer Folge zu neuen politischen Sachbüchern. Und da haben wir gerade schon mehrfach gehört, dass sich was bewegen muss. Im eigenen Denken, im persönlichen Handeln, aber auch in der Politik der demokratischen Parteien. Ein Buch, das sich damit beschäftigt, dass der Blick auf den Osten viel zu undifferenziert ist und das dafür plädiert, dort mal umzudenken, liegt seit ein paar Tagen in den Buchläden. Zweite Wende, warum Ostdeutschland uns alle angeht, so heißt das neue Buch von Marieke Reimann. Sie ist Jahrgang 87, aufgewachsen in Rostock. Sie ist heute Journalistin und Buchautorin und sie war zu Gast bei meinem Kollegen Carsten Tesch hier bei MDR Kultur. Und in dieses Gespräch über ihr Buch hören wir jetzt rein.
Das sehen wir ja gerade wieder, wenn es um die Landtagswahlen geht. Da wird viel schnell alles zusammengeschmissen. Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt sind zwei sehr unterschiedliche Bundesländer. Trotzdem findet man sehr viele Artikel und Berichte darüber, dass der Osten gerade wählt, obwohl drei Bundesländer im Osten dieses Jahr nicht wählen. Und mir geht es einfach darum, wenn man in die Gesamtbetrachtung Ostdeutschlands geht, hat man schon über alle fünf Bundesländer hinweg natürlich eine strukturelle, vor allen Dingen wirtschaftliche Schieflage, die benannt werden muss und die ich ja auch benenne. Fangen wir einfach mal damit an, dass westdeutsche Haushalte immer noch doppelt so hohes Einkommen haben wie ostdeutsche Haushalte. In Rostock und in Mecklenburg-Vorpommern, meinem Heimatbundesland, verdient jeder Dritte nur 2,7 brutto. Ein paar Kilometer weiter in Hamburg sind es 4.500 brutto und nur 2% der Erbschaftssteuer werden im Osten abgerufen von ganz Deutschland. Das sind Zahlen, die kann man nicht einfach wegreden und ich finde, von diesen Zahlen aus muss die Diskussion über Ostdeutschland gehen und nicht andersrum.
Damit sind Sie ja zum Beispiel auch nah bei Jana Hensel, die da ähnlich argumentiert. Und wenn wir konkret in ihr Buch schauen, da gibt es zum Beispiel ein Kapitel über Architektur und Wohnen. Was denken Sie, lässt sich bei diesem Thema über den Osten lernen?
Ja, also man konnte das ja vor über 20 Jahren in der aufgeladenen Debatte um den Palast der Republik und ob er abgerissen werden soll, stehen bleiben soll, pipapo, feststellen. Das ist jetzt 20 Jahre her, aber schon da habe ich dann gemerkt, wie stark ostdeutsche Biografien, öffentliche Plätze und Orte einfach auch sich mit Orten identifizieren. Und das ist auch völlig logisch, das geht Westdeutschen ganz genauso, weil jeder weiß, wie seine Grundschule aussah, das erste Freibad, in dem er Pommes gegessen hat oder schwimmen gegangen ist, die Kaufhalle der Kindheit, in der man Süßigkeiten von der Oma bekommen hat. Und bei mir war es so ein Fliesenwandbild eines Kraken an meinem Kindergarten, der dann eben weichen musste, als die Wende peu à peu fortschritt, wo ich im Buch mich ja auch frage, wie sozialistisch kann ein Krake sein, dass er da aus dem Stadtbild entfernt werden muss.
Die SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke hat zum Jahrestag des Mauerbaus gesagt, die DDR-Geschichte müsse mehr Platz in den Lehrplänen der Schulen kriegen. Und ihr Argument war, die Verklärung der DDR schreite voran, je länger die Zeit her ist, wo sie existiert habe. Das sehen Sie auch so? Sie haben eine ähnliche Forderung in dem Buch?
Nee, ich sehe es. Also, zwei Gedanken dazu. Ja. Es muss die Nachwendezeit und das, was zum Beispiel meine Eltern erlebt haben, Biografiebrüche etc. und was jetzt daraus resultierte, stärker abgebildet werden. Ich bin aber kein Fan davon, die DDR zu verklären. Die DDR war eine Diktatur, das muss klar benannt werden und das muss man in Schulen auch so gelernt haben und das wird auch so gelernt. Aber es muss eben darüber hinaus auch viel mehr Kulturverständnis über ostdeutsche Kultur und eben die ganze Nachwendezeit vermittelt werden. Das geht zum Beispiel, indem man, so wie es ja ostdeutsche Bundesländer natürlich einfach qua Standort schon möglich ist, einfach viel mehr nochmal dazu anregt, dass zu Gedenkstätten gefahren wird, dass aufgeklärt wird und dass in der heutigen Zeit vor allen Dingen auch Projekte gefördert werden, die Fake News und Falschinformationen aufdecken und man dann mit am besten Nachwendekindern, aber auch Leuten, die DDR sozialisiert sind, ins Gespräch kommt darüber, wie die Geschichte gelaufen ist.
Sagt Marieke Reimann, die mit meinem Kollegen Carsten Tesch über ihr neues Buch gesprochen hat. Zweite Wende, warum Ostdeutschland uns alle angeht, erschienen im Rowohlt Verlag. Sie ist übrigens gerade auf Lesereise zu erleben am 1. September im Literaturhaus Halle, am 2. September im Literaturhaus Magdeburg und am 15. September im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig. Und es war eine Folge unter Büchern, unter Sachbüchern, die sich mit unserer Gesellschaft, mit der Gegenwart auseinandersetzen. Kurz vor der Wahl in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Vielleicht war was dabei, vielleicht ist noch der ein oder andere Gedankenanstoß nötig. die gibt's da. Und die Titel sind zu finden, nochmal zum Nachlesen, in den Shownotes in ARD Sounds und auf unserer Unterbüchern-Seite. Katrin Schumacher wünscht wie immer stabiles Lesen und bis nächste Woche. Ahoi.
Ladies and gentlemen, standing before you with something important to say. With some trepidation, I crave your attention, but I'm not gonna let anything get in my way. The message is simple, it's straight from my heart, and I know that you've heard it before. But what does it matter? We're in it together, and I'm not quitting while people are crying for me. Simple release from their suffering. People want peace. People want peace. Nothing in life is as sad as a lonely soul searching for
sind wie dieser eine Hit. Wie die Pommes im Freibad oder wie die Jeansjacke, die wir jedes Jahr aus dem Schrank holen. Worte, die uns ein Leben lang begleiten.
K. horchte auf. Das Schloss hatte ihn also zum Landvermesser ernannt.
Nicht umsonst sind sie Meisterwerke der Weltliteratur.
Warum sagen Sie nichts, Monsieur Poirot?
Unsere Deiche sind nichts wert, erwiderte Hauke.
Selbst Mr. Darcy versicherte, dass die Rebhühner herrlich gebraten wären.
Professor Brodsky puffte ihn von hinten. Peter Iljitsch, Brahms ist da.
Aber Pater Brown hatte ihn sofort am Rockkragen.
Bücher von Thomas Mann, Alexandre Dumas, Homer, Jane Austen und vielen weiteren. Sie sind Kult, Klassiker der Weltliteratur als Hörbuch. Jetzt in ARD Sounds.